hinter uns verbrennen. Narzissen und KT.
Ja, hier sind wieder Element of Crime mit Folge 15 des Podcasts Narzissen und Kakteen. Und tatsächlich stellt sich heraus, oder wir haben beschlossen, dass wir das hier, als dass das die letzte Folge dieses Podcasts ist, dass wir mit Folge 15 diesen schönen großen Podcast-Serie sozusagen beschließen. Warum? Weil wir gemerkt haben, dass wir eigentlich von der Zeit her an den neuesten beiden Platten, nämlich der Schafe, Monster und Mäuse und der Live im Tempodrom, viel zu nah dran sind, als dass das irgendwie eine gute, distanzierte und so soll ich sagen, interessante Unterhaltung werden kann. Die neueste Platte ist immer die beste, man findet die super, man hat das ja nicht umsonst gerade so gemacht, das ist immer noch Teil dessen, als wie wenn man ein Interview mit sich selbst führt, das ist dann ein bisschen komisch und wir haben eigentlich nicht die Distanz, um das einordnen zu können, den Rest unseres Werkes, um wirklich besprechen zu können, was wir vielleicht falsch gemacht haben oder was wir anders machen würden oder wo wie die Bruchlinien waren und so, weil das eben noch zu nah dran ist. Das heißt, heute ist die letzte Folge und wir würden dann, kommen dann sicher am Ende auch noch zu einem Fazit, aber zunächst mal geht es hier um die Platte Lieblingsfarben und Tiere. Und die im Jahre 2014 erschien, 2009 erschien die Platte davor, Immer da, wo du bist, bin ich nie. Also geht's auch um die Jahre dazwischen, 2010, 2011, 2012, 2013. Und natürlich um die Lieblingsfarben und Tiere. Ja, mal kurze Rückschau vielleicht, wie das bei der Immer da, wo du bist, bin ich nie gelaufen ist. Das ist sehr gut gelaufen, muss man mal gleich mal sagen. Ne? Wir haben ein Jahr nach Erscheinen der Platte eine goldene bekommen, weil sie sich 100.000 Mal verkauft hat.
Genau, die zweite goldene.
Ja.
Was eine, muss man wirklich sagen, schöne Überraschung war. Also ja. Weil wirklich rechnen tut man ja nicht damit in so einem Kontext, wo ein Musikmarkt so im Umbruch ist. Das gut, du hattest ja letztes Mal oder vorletztes Mal, das hast du auch erwähnt, dass wenn man die verkauften Einheiten auf 100.000 runtersetzt von 250, dann ist es vielleicht auch leichter. Aber trotzdem, das war eigentlich ein gutes Zeichen und man merkte, dass das, dass da nochmal publikumsmäßig in der Resonanz, dass da nochmal was passiert, was ja in der Form eigentlich vorher nicht hatten und jetzt auch eine Kontinuität, ja, also eine zweite Platte, die auch nochmal Gold macht.
Ja, es ging damals ja auch viel um Online-Piraterie. Und was ich bemerkenswert fand, ist, muss ich mal sagen, und das ist natürlich auch einer der Gründe für den Erfolg, auch also für den relativen Erfolg zu all den anderen Sachen, die in der Zeit erschienen, so im Verhältnis zum Musikmarkt insgesamt, dass wir eher noch nach oben gingen, damit zusammenhängt, dass das auch gilt, was Karin Koltermann mal als Bildtitel irgendwo hat, The Real Fans Don't Quit. Das heißt, wenn ich wirklich ein Fan oder wenn ich wirklich eine Musik wirklich mag und einen Künstler wirklich liebe oder eine Band, dann gehe ich nicht einfach hin und besorge mir das irgendwo schnell, sauge ich mir das aus dem Netz mal eben schnell umsonst oder so. Sondern das war damals, glaube ich, eine wichtige Diskussion. Generell hat sich damals das ganze Verhältnis irgendwie zu Musikern, zu Stardom, zu Bands und so doch ziemlich verändert. Seit Anfang des Jahrtausends fing diese Star Search und Deutschland sucht den Superstar Geschichten an, wo man das so propagierte, als was man einfach so machen kann und was auch von Firmen einfach so gemacht wird, so Boygroups, Superstars, die dann Overground hießen und wie sie, was da alles war. Dann kam es gleichzeitig 2011, begann The Voice of Germany. Was ein sehr viel künstlerfreundlicheres Ding war, wo es sehr viel mehr darauf ging, dass man nicht einfach nur was macht, was Erfolg hat oder was einem die Leute sagen, sondern dass man so ein bisschen seinem eigenen Weg geht. Das ist also, das war schon mal so ein bisschen eine Relativierung, ne? Und es war die große Zeit, also so um 2019, 11 mit der Piratenpartei, wo es also eine regelrechte Kampagne gab, Verbot von Kopierschutz bei Musik, und zwar explizit bei Musik, nicht bei Filmen, nicht bei Computerprogrammen oder ähnlichen Dingen, die ja genauso davon betroffen sind, dass man sie kopieren kann. Also auch das ganze digitale Rechtemanagement, was auf diesen Computerprogrammen drauf ist, jeder kennt das ja, wenn er mal eins kauft, das wurde so überhaupt nicht angezweifelt von der Piratenpartei, aber das bei den Musikern eben schon. Musik sozusagen sollte frei sein. Ja. Und ja, ich habe mich damals sehr, sehr aus dem Fenster gehängt, 2012.
Ja, das
Anfang 2012.
Hat ziemlich auf den Punkt gebracht, Sven, die Sachen.
Ja, ich hatte mich, ja, aber es war, ich war natürlich später selber ein bisschen erstaunt, also wie das so aus mir rausbrach. Aber das lag daran, dass ich mir das jahrelang, oder wir alle uns das ja jahrelang anhören mussten, was für blöde Arschlöcher wir eigentlich sind, dass wir erwarten, dass wir für das, was wir da machen, auch Geld bekommen. Ne, also das ist das so, ne? Und eigentlich eh nur Lakaien der Plattenfirmen, und das, da profitieren ja eh nur die Plattenfirmen von und so. Und uns hat ja niemand gefragt von diesen Leuten.
Ja, du hast das große Glück gehabt, dass dein Wutausbruch zu einer Zeit kam, wo alle gesagt haben, endlich sagt's mal jemand unverblümt in einfacher Sprache, direkt ausgesprochen, wenige Sätze genügen, alles klar. Und da gab es dann auch kein Zurück mehr danach. Man hat auch gemerkt, dass das, also ich denke wirklich, das hat dem Ganze nicht nur gut getan, der Diskussion, sondern das hat es gestärkt und hat auch zu so einem Aufschwung einer, ja, zu mehr Entschlossenheit, also passierten ja dann danach auch Sachen, ne? Und wenn man zurückdenkt, Lars Ulrich, ne, als der, der hat das in bei wo war das? Der hat das auch mal gesagt in einem Interview, ne?
Das Napster, hat er sich auch.
Ja, ja, genau. Und der Shitstorm, der da, Millionäre, was die denn wollen und so weiter. Und also auch im Kern der Sache vorbei letztendlich. Ne? Und das war bei dir nicht, ganz im Gegenteil.
Ja, noch, ja, aber auch dieses Unverständnis, dass sehr gut, wie selbst wenn jemand jetzt also stinkereich wird mit Musik, natürlich, ist das ja immer noch was, was eigentlich alle anderen, die auch Musik machen, auch mit anspornen. Ich meine, das ist also im Grunde genommen ganze Popmusik und ganze Rock'n'Roll lebt ja davon. Ja, von dieser Geschichte. Er hat einen Song geschrieben und damit Millionen verdient, ja. Dass natürlich dann hinterher Millionen andere Songs geschrieben werden, wo das nächste läuft, ist eine andere Geschichte, aber das ist ja auch Teil dieser ganzen Sache. Und dass man das einfach so abtat. Und dass wir einfach, ich habe es mal irgendwie Michael, einem Politiker gegenüber mal so gesagt, mit dem ich darüber redete, dass das Komische ja war, dass, und das beste Beispiel eigentlich der Kindergarten ist. Da ist dieser Kindergarten. Und dann kommt der böse Mann von der GEMA und sagt, warten Sie mal, Sie haben hier Kassettenrekorder und Sie haben diese ganzen Musikkassetten von Friedrich Wahle und Rolf Zukowski. Und wir möchten gern, dass Sie jetzt, da gibt's einen Tarif für. Das sind verpflichtet, dafür zu bezahlen, dass Sie hier im Kindergarten diese Kassetten spielen. Dass Sie generell Musik spielen, die andere komponiert haben. Riesenaufriss immer gewesen. Riesenaufregung. In jeder Zeitung, Tagesspiegel, egal welche Zeitung. Was es für eine Unverschämtheit ist. Es geht doch um die Kinder. Das geht doch um die Kinder, es geht doch um die Bildung und die Herzensbildung, die musikalische Bildung der Kinder. Wie können die, kann die GEMA da Geld verlangen? Das Komische ist, wenn Vattenfall jeden Monat eine Rechnung schickt über Strom, sagt niemand, das ist doch wegen der Kinder, die müssen es doch warm haben, die brauchen, müssen sich doch einen Tee kochen können oder einen Kakao. Das sagt niemand, sondern es ist völlig klar, dass Vattenfall Geld für Strom bekommt. Nur bei den Musikern ist das nicht in Ordnung. Ja, das ist ja das Komische gewesen, dass also wie, genau wie diese Doppelmoral, ne? Also Computerprogramme und so einfach frei zugänglich, Verbot von Kopierschutz bei Computerprogrammen, davon war nie die Rede, aber bei Musik.
Ja, da, na, ne? Weil Musik wird nun immer auch mit was weiß ich, Woodstock und ähnlichem assoziiert, ne? Frei für jeden etc. pp. Also dem ist ja was inne, das ganze auch das revolutionäre Aspekt, der aufrührische Aspekt, der gegen das System etc. und pp. Und plötzlich macht sich die Musik so untertan einem System und verlangt auch noch Geld dafür. Also Antikapitalismus, also diese ganzen Chimären, die in Verbindung mit Populärmusik entstanden sind über die Jahrzehnte, ne? Das ist ja ein Aspekt, warum Musik dieses Standing gar nicht hat, dass es das ganz normal einfordern kann, so wie Vattenfall. Ne?
Ja, oder zumindest sagen wir mal so, dass die Künstler vielleicht auch einfach, das darf man auch nicht vergessen, dass die Künstler vielleicht einfach auch eigentlich hilflos sind. Weil wir wollen ja geliebt werden. Der Künstler wollen immer geliebt werden. Also sind Künstler nicht die Ersten, die vorspringen und sagen, Moment mal. Ja, und sozusagen, und der Punkt, dass natürlich Künstler aber von Liebe nicht ihre Miete bezahlen können. Und auch nicht im Supermarkt, dass diese Währung nicht angenommen wird, ja, die sozusagen, weil wir ja sowas Bezauberndes und sowas aus der Welt entrückt ist, wie Musik machen, die einfach mal diese Selbstverständlichkeit zu sagen, wirkt dann plötzlich sehr profan und man wirkt plötzlich wie so ein ja ganz normaler Typ, weil man normalerweise ja von dieser Aura lebt. Bei Filmen gab es die Debatte so eigentlich auch nicht, weil jeder natürlich auch der Döfste begreift, dass Filme machen Geld kostet. Weil man sich auch da fragen muss, ja gut, wenn der Kameramann ist, also okay, wenn der bezahlt wird und der Schauspieler, aber Musiker nicht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, und so geht das immer weiter. Also das war das große Problem eigentlich damals. Und die Sache wurde dann, hat sich dann irgendwie, das fand ich aber ganz gut, vom Kopf auf die Füße gestellt, auch von der Seite, wo ich es nicht erwartet hätte. Da muss ich auch mich selber korrigieren, nämlich auch durch den Siegeszug des Streamings. Denn das begann ja auch damals, 2009. Also ich habe mal nachgeguckt, 2008 ging Spotify an den Start, die hatten relativ wenig. Dann hatten sie 2014, also als wir die Lieblingsfarben und Tiere rausbrachten, hatten die 10 Millionen Abonnenten. Dann hatten sie 2017 30 Millionen, heute haben sie 155 Millionen zahlende Abonnenten. Und das, am Ende zählen bei Spotify immer die Zahlen, die anderen machen nur Verlust. Und dann ist es so, dass davon 40% ungefähr in Europa, also man kann rechnen, so 60, 70 Millionen Menschen in Europa haben ein Spotify-Abonnement. Dazu kommt natürlich noch Apple Music, Deezer und so weiter und so fort. Kobus, wie sie auch heißen, also auch diese Hi-Fi-Formate und so, die ja auch durchaus lobenswert finde. Und das ist halt was gewesen, was am Ende denn tatsächlich die einzige Möglichkeit war, und den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, sozusagen für einen relativ kleinen Betrag sozusagen aus diesem Zielspalt rauszukommen. Ja, soll ich mir jetzt die CD kaufen oder eben schnell, weil es ja auch schneller geht, ne, so aus dem Netz saugen oder so. Und das ist sicher eine gute Sache. Am Ende des Tages dann doch eine gute Sache gewesen, obwohl es viele Nebenwirkungen hat, die man vielleicht nicht so toll findet.
Ja, und der in dem Bereich, wo gestreamt wird, nämlich YouTube, war das denn und ist immer noch ein Kampf, ne?
Also am meisten
also wir erleben es ja selber, ne? Also wer verdient Geld mit unserer Musik bei YouTube, ne? Und der Kampf der GEMA und auch also damit einhergehen die Verunglimpfung der GEMA, ne? Und Diffamierung der GEMA, ne? Das war ja jetzt auch nicht ohne. Und jetzt haben wir aktuell ja auch immer noch einen Streit, liegt ja jetzt gerade im Bundestag, Urheberrecht, ne? Und da geht es um diese einen Knackpunkt sind diese 15 Sekunden, die du aus einem Werk herausschneiden kannst und benutzen kannst. Ja, da ist natürlich auch dem Mashup, da ist also auch Tür und Tür geöffnet. Kannst du irgendwas herstellen und benutzt für 15 Sekunden sind lang, ne?
Ja, vor allen Dingen, es gibt diese GEMA-Urheberrechtslinie, diese Urheberrechtslinie der Europäischen Union, des Europäischen Parlaments, die muss eigentlich nur in nationalen Gesetzen umgehen.
Ja, wir machen was anderes hier in
Deutschland. Und die einzigen, die das nicht einfach eins zu eins durchsetzen, sind die Deutschen und machen diese 15, das ist wie wenn ich sage, okay, für Vattenfall kann seine Rechnung schreiben, aber die ersten 10 Kilowattstunden sind umsonst.
Ja, und das ist.
Und alle so, ja, wieso? Ja,
vor allen Dingen, was man überhaupt nicht versteht, ist, dass die CDU, also die amtierende Regierungspartei, augenblicklich noch CDU und halt SPD auch, aber CDU steht eigentlich seit Jahrzehnten für so ein Wirtschaftsfachwissen. Bei der SPD muss man sagen, deren Fachkraft, also die Expertin, die sie da herangeholt haben, ist im Grunde eine verkappte Piratin. Ja, also
ja, Julia Reda. Sie haben Julia Reda
bei der Anhörung zum Gärtner gemacht.
Ja, genau. Ja, weil die SPD aus irgendeinem Grund, generell die Linke, also muss man wirklich mal, man fragt sich, wie das angehen kann, auf grundsätzlich sehr lange, so auch die Grünen sehr lange, die Grünen haben sich Gott sei Dank da auch mal ein bisschen besonnen und haben eine andere, in größeren Teilen, nicht nur, aber die haben jeweils eine größere Fraktion, die jetzt auch anders sieht mittlerweile, aber dass gerade die Linkkräfte in einem Land lieber zu so einem milliardenschweren Konzern halten, der sozusagen seine User in Geiselhaft nimmt, als dass sie irgendwie auf der Seite der Künstler in ihrem Land sind. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. YouTube zahlt deutlich weniger pro Stream als die ganzen Streaming-Plattformen. Warum? Warum ist der reichste, größte Internetkonzern der Welt, nämlich Google, das mit weniger Geld honorieren? Das ist überhaupt nicht einzusehen. Das versteht kein Mensch. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, wir haben diese EU-Urheberrechtslinie, die eigentlich eine gute Sache ist und die einen großen Fortschritt bedeutet, weil sie zum ersten Mal diese Plattform in Haftung nimmt. Weil vorher haben die ja auch noch das Haftungsrisiko auf ihre Benutzer irgendwie abgewälzt. Ja, kannst du Herrn Müller verklagen, der hat das hochgeladen. So, wir machen zwar damit Geld und verkaufen es als Werbung, wir verkaufen darum Werbung, aber Herr Müller hat es doch hochgeladen, den könnt ihr ja, geht doch zu dem. Und dann richtet sich Herr Müller auf, die kommen da zu mir. Ja klar, das ist ja die böse GEMA und so. Und das ist genau das Problem, ne? Aber naja, ich meine, du hast völlig recht, Jakob. Das wird noch spannend und es ist wirklich
traurig. Noch ist es nicht vom Tisch, aber schön ist es nicht.
Es ist traurig zu sehen,
dass
die einzigen, die letztendlich auf deiner Seite sind, irgendwie die Konservativen sind.
Seltsam, wie lange
das dauert. Die einzigen, die eine Liebe zur Kunst mitbringen, sind die konservativen Parteien. Das ist grauenhaft. Die ganzen, die immer einen auf intellektuell machen und künstlerfreundlich und so, die jetzt uns die ganze Zeit erzählen, ja, Kunst ist systemrelevant und so. Wenn es dann aber wirklich mal ans Eingemachte geht, ums Urheberrecht, dann heißt es, ja, also sorry mal, wir müssen ja die Start-ups beschützen. Warum eigentlich? Kriegen die den Strom auch billiger? Nein. Ja, das ist ja das Interessante. Also Start-up-Ausnahmeregelung, nicht für Strom, nicht für Miete, nicht für Abwasser, aber für Musik ja. Ne? Bösartig. Ja,
es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, dass kein Bewusstsein dafür hergestellt werden kann, dass das wertzuschätzen ist, dass das was bedeutet. Ne? Das
15 Sekunden von dem Song. Schwere See, mein Herz. Das sind 4 Sekunden oder 5. So, und das kann ich 3-mal spielen, ja, umsonst. Dankeschön. Kann ich irgendwie Werbung machen? Kann ich im Werbespot benutzen oder was? Es ist wirklich nicht zum Aushalten, ja. Aber da habe ich mich dann mal sehr aufgeregt. War mir dann auch ein bisschen peinlich wegen der Wortwahl zwischendurch.
Ja, es war aber ziemlich auf den Punkt und das hat es echt gebraucht in der Debatte. Und man hat wirklich gemerkt, das ist ganz selten eigentlich in so Debatten, dass Wutausbrüche Sachen nicht nur auf den Punkt bringen, sondern dann auch eine Form von Klarheit. Das ist ja so wie des Kaisers neue Kleider im Grunde genommen. Guck mal, der hat doch gar nichts an. Alle sagen, ja, der hat doch was an. Der hat nichts an. Und in dem Moment fällt allen auf, stimmt, so ist das. Und ich finde, das war ein wohltuender und guter Effekt und guter Beitrag für die Diskussion, definitiv. Es war schade, dass wir jetzt immer noch da sitzen und im Bundestag, die das entsprechend verhandeln, aber nein.
Ja, das sind so Wurzeln, so Übergangswehen, kann man nur hoffen, dass sich das irgendwie, dass sich das wenigstens im Rahmen dessen, was im Augenblick auch mit der Pandemie läuft und so, mit der Lage der Künstler, sich das wenigstens vielleicht mal ein bisschen relativiert, ja, dass man ein bisschen begreifen, was da los ist. Ja, aber das war 2012, ne? Ansonsten, was habt ihr denn mal so gemacht in der ganzen Zeit? Wir haben also 2 Tourneen gemacht, ganz gewiss, wir haben Festivals gespielt, oder?
Ja, im Festival gespielt. Richard hat eine Platte gemacht. 2011 noch, ne? Nach der Fremden Federn.
Bongo Gott?
Hast Bongo Gott. Einfach gemacht? Leben.
Nee, die kam vorher, ne?
Nee, die ist von 2006.
Echt? Was habe ich denn da für ein... Okay,
die Erinnerung, die Jahre zusammenschnurrt.
Oh, hier geht's ja, aber zum Glück ist das der letzte Podcast.
Also der Mann, der nur noch in Dekaden denkt, bei dem gerät jetzt einiges auseinander.
Ja, ich habe mich schon gewundert, warum mein Zettel so... Warum da so wenig draufsteht. Ja, aber Sven geht's auch so, ist auch nur so...
Ja, weil ich die Distanz nicht habe. Ich habe die Distanz nicht. Ich kann das nicht... Es wird immer schwieriger, das einzuordnen in den Kontext.
Also ich weiß, dass ich viele Soundtracks gemacht habe, beziehungsweise viele Filmmusiken in der Zeit eigentlich andauernd, durchgehend. Ich habe mal geguckt, du hast Heyerlam am Müggelsee.
Den Film mit der Ander Hausmann zusammen, Heyerlam am Müggelsee, 2012, 2013 habe ich ein Buch rausgebracht, Magical Mystery. Ja gut, aber da waren wir dann auch schon langsam, fingen wir dann schon langsam wieder an mit neuen Songs für die nächste Platte, ne?
Ach, ich habe die Apples gemacht und dann habe ich die Kimcoys gemacht aus Thüringen.
Ja, das stimmt, die Apples.
Ja, Apples in Space hast du produziert, Und die waren ja dann auch 2014 mit uns auf Tournee. Bei der Lieblingsfeier Montiere Tour, da waren die mit auf Tournee.
Genau.
Ne, Jakob, oder?
Ja, genau.
War bei der Tournee. Das war stark. Wir haben also angefangen, diese Platte aufzunehmen. Wir sind von diesen folkigen Dingen, bei der immer da, wo du bist, bin ich nie ein bisschen abgekommen. Also wir haben auch dann nicht mal fest sozusagen mit Komo gearbeitet, mit Christian Komorowski, sondern wir haben es ein bisschen umgestellt. Wir sind dann auf der Tour der Nähe danach mit dem Saxophonisten, aber davon vielleicht später. Mhm. Wir haben jedenfalls angefangen, neue Songs zu schreiben und wir sind genauso vorgegangen wie bei den beiden Platten davor. Diese 3 Platten gehören eigentlich echt ganz gut zusammen.
Mhm. Ja.
Nicht, weil sie sich so ähnlich sind, sondern weil sie auf eine ähnliche Weise aufgenommen haben und weil sie auf eine ähnliche Weise mit den Methoden, die wir da hatten, unsere Möglichkeiten ausgelotet haben, oder?
Auf jeden Fall.
Diese Platte ist schon anders als die immer da, wo du bist, bin ich.
Definitiv. Also klingt elektrischer.
Auf jeden Fall. Ja, und, sehr viel mehr elektrische Gitarren
von mir. Und keine Ahnung. Also die Stücke sind auch unterschiedlicher, also in den jeweiligen Genre. Also nicht, dass sie auseinanderfällt, die Platte, aber dass die Stücke selber für sich sind vielleicht noch ein bisschen deutlichere Verortung als ja bei der Platte davor, wo die Sachen so einen allgemeinen Bezug haben zu Folk oder Folk-Rock oder so. Ne? Ja, geht das hier, lotet das hier manche Sachen viel mehr aus? Ich finde, dass Sachen viel mehr gegen den Strich gebürstet sind. Also wie ein Stück wie Lieblingsfarben und Tiere, was irgendwie eigentlich ein Ragtime hinten mit Dixie, aber dann so eine komische Psychedelic-Gitarre da drin. Also,
ja gut, du hast eine Wawa-Gitarre gespielt, die gute alte Wawa.
Genau, hatte ich so ewig nicht mehr gespielt. Genau. Und es gibt natürlich dann so eine Farbe, wo das Ganze plötzlich eigenartig wird.
Gut, aber das ist ja, was passiert bei psychedelischer Musik. Du hast eigentlich diese traditionellen Formen, ja, Honey Pie oder so diese Ragtime-Geschichten. Und arbeitest aber mit anderen Sounds. Ich glaube, dadurch, dass du das mit dem Elektrischen, ist ein sehr guter Hinweis, weil ich glaube, dadurch, dass du da vor allem elektrische Gitarre gespielt hast, du auch sehr viel wieder mit Effekten gemacht hast. Ja. Mhm. Und dadurch natürlich immer diese sowas wie Wawa-Gitarren, die so Hall-Echo-Geschichten, so nödelige Sounds, so super Distortion, so Geschichten. Und aber das, und das finde ich auch interessant, sehr kontrolliert. Es ist ja nicht so, dass das jetzt alles zumüllt, was ja ganz leicht passieren kann. Mit so einer Futzgitarre kannst du ja ganz leicht alles
eigentlich.
Ich sage nur, wir haben ja diese Lieblingsgruppe da aus den 80ern.
We have a Fussbox and we're gonna use it.
Was mit Jesus, wie hießen sie denn noch?
Jesus and Mary Chain.
Jesus and Mary Chain.
Nur immer.
Ja, das war geil. Einfach also zwei Kanäle einfach nur rauschen hatten, ja, von den Gitarren. So ist es ja hier nicht.
Ja, lass mal vielleicht am Anfang anfangen. Wollen wir das machen? Mit dem ersten Stück.
Ja, aber ganz gut. Du hast jetzt auch noch was gesagt, ja, Richie. Ich kann jetzt auch noch mal sagen, dass mich beim Hören das ein bisschen an die Weißes Papier erinnert hat, die Platte. Einmal gut, wegen solcher Lieder wie Lieblingsfarben und Tiere, was ganz klar auch erinnert an sowas wie Alten Resten eine Chance. Aber auch in dieser, wie soll ich sagen, weil die Platte sehr romantisch ist. Das ist auch noch mal was Wichtiges. Hier sind sehr romantische Liebeslieder eigentlich, eins nach dem anderen. Mhm. Die werden hier rausgehauen. Manche traurig, manche nicht so, aber es ist alles sehr romantisch. Und du hast, glaube ich, Hippie-esque gesagt, Richie, oder?
Mir ist es total Hippie-esque vorgekommen. Und ich fand, dass die Platte insgesamt souverän und total gut gelaunt eingespielt irgendwie klingt. Alles ist richtig gesetzt. Es sind viele Instrumente, auch wie bei vielen anderen Platten, aber es wirkt ganz, ganz, ich will nicht sagen ordentlich, aber es wirkt gut gesetzt.
Pointiert, ne?
Alles
ging mir auch so. Ja.
Es wirkt unheimlich schön und zugänglich und offen und da dabei aber eben hippiesk. So.
Das ist eine Band, die ihren Shit beisammen hat irgendwie. Ne? Also,
so. Sieht so aus hier.
Die ein Eck drauf hat irgendwie. Das ist natürlich auch sicher eine, wir werden sicher am Ende auch nochmal, weil es die letzte Folge so auf ein Fazit kam, aber ich glaube, dass es sicher auch hier man schon merkt, wie man sich dafür belohnen kann, dass man so, oder auf welche Weise man sich damit belohnen kann, dass man seit 30 Jahren oder so letztendlich um seinen Stil ringt. Dass man nämlich so viele Möglichkeiten hat, ohne sich selbst zu verraten. Also man hat natürlich immer noch viel mehr Möglichkeiten, aber ohne sich selbst zu verraten, so viele Möglichkeiten hat. Auch mit vier völlig verschiedenen Leuten oder so, ne? Dass man eben so eine Platte machen kann. Also, ja, am Morgen danach. Es kommt mir sehr bremisch vor, das Lied. Ich muss immer an die Weser denken. An die Weser oben so bei, auf der Höhe vom, wo der Wall auf den Osterdeich trifft, so da die Ecke, wo diese komische Fahnenmast ist, von dem keiner weiß, was er soll. Ich glaube, es ist einfach die Reedereifahnen drauf oder so. Und so eine große Wiese an der Weser, so denke ich immer.
Morgens
so.
Um 5:30.
Ja, irgendwie
die
sowas.
Nacht im Rücken.
Ja, man ist da so und dann kommt der Regen und dann bleibt man trotzdem sitzen und macht noch so ein Feuer oder so, weißt du, was man eigentlich gar nicht darf, natürlich. Und immer so weiter. So, das ist auch so eine Art von Romantik auch, so ein Fluss, ne, der immer so vorbeifließt.
Ja.
Und das, die Musik hat ja auch sowas. Die ist sehr lautmalerisch auf eine Weise, finde ich. Es hat dieses Klimpern und Tropfen und Fließen und Gluckern so von so einem Fluss, so was Gleichmäßiges auch. So.
Es klingt nach viel, habe ich mir aufgeschrieben, ist aber eigentlich wenig. So kam mir das gestern vor. Es kam mir vor wie ein ganzes Orchester und dann habe ich versucht, das zu verorten. Aber halt, was ist es wirklich? Da ist eine Gitarre, da ist... Es ist gar nicht so viel, wie es klingt.
Naja, es gibt diese ganzen Single Notes, Einzelnoten, die so gespielt werden. Ja. Also Ecki ist ja auch dabei, das ist auch noch ein gewisser Touch.
Ist Ecki dabei?
Ja, das ist das einzige Stück, wo er mitspielt.
Ja.
Und
ja, stimmt.
Und dann gibt's dieses Drum von dir, ne? Du spielst ja auch, das ist ja ein sehr lebendiges Drum, ne? Was wo die Snare nicht einfach uff dasch, sondern genau wie so ein Marching Ding ein bisschen so mit Besen. Und diese vielen einzelnen Töne, die verweben in einer Mischung, verweben die alle miteinander und darauf kann halt Strophe um Strophe so erzählt werden und das passt halt zu der Geschichte halt sehr gut. Dieser Fluss, ne, der einfach fließt und fließt und das ist wirklich eine, also ich bin ein ganz toller Opener, muss ich sagen, für so eine Platte. Ich hatte es gar nicht mehr so im Kopf, dass das erste Stück ist. Und,
Es war auch, wir haben es damals auch live dann meistens damit angefangen mit dem Lied, weil man da so gut reinkommt den Abend irgendwie. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier super dich konzentrieren, du kannst einfach laufen lassen, kannst auch noch mal 2 Minuten laufen lassen, bevor du die nächste Strophe singst oder so, eigentlich egal, ne, so, das ist irgendwie, das ist eigentlich so ein Element-Ding, dieses Relaxte, ja. Heute gibt's viele so Künstler, die so, also aus Amerika kommen viele, die so relaxte Musik machen, so Mac DeMarco und so, und hast immer das Gefühl so, ja, oder Homeshake oder so, und hast das Gefühl auch so, dass das, dieses einfach laufen lassen, dass das so eine Qualität hat, die man eigentlich viel öfter gerne hätte. Ja.
Also Mein Dein Tag ist so ein Beispiel für ein Stück, wo das nicht so funktioniert hat zum Beispiel.
Also aber genauso gedacht
aber war. Aber genauso auch so gedacht war. Aber hier ist es wirklich, das erfüllt sich, ne?
Ja, aber zum Beispiel auch, wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Du hast mir gesagt, glaube ich, von der Psyche ist das, ne? Mhm. Ist auch so ein Stück. Es gibt viele so Stücke tatsächlich bei den Elements, einige. Oder auch dieses Unten am Hafen singt der Wind unser Lied. Wie heißt das noch? Unten am Hafen singt der Wind unser Lied. Oder die Katze deines Nachbarn da. Sag schon, du weißt, ich kann die Titel nicht mehr. Das ist ja nur die erste Zeile. Ja.
Was ist denn unten am Hafen? Also Hörer, die das wissen können und schreiben.
Immer so weiter, wie es geht. Sich kein Widerspruch. Und dahinter, weit ist der Weg zu mir. Da muss man so lange genug singen, dann stolpert man irgendwann über die Zeile, die den Titel gemacht hat. Ne? Diese Art von Stücken, ja. Also es gibt immer so Verweise und das ist glaube ich auch gut, wenn man daran sieht, wie in der Vergangenheit, wie die Band auch bei neuen Liedern aus ihrer Vergangenheit schöpft, ne, damit irgendwie umgehen kann. Das hat sich also auch gelohnt hat, dass man das 30 Jahre lang zusammen macht. Oder?
Einfach mal laufen lassen und es klingt gut.
Warum sagt hier keiner was? Bin ich der Einzige, der das so sieht? Verdammt. Steile These.
Naja, und dann haben wir Lieblingsfarben und Tiere. Das Titelslied, auch zu Recht, wie ich finde. Das ist halt, genau wie du sagst, dieses Ragtime-Ding.
Das ist ein Genrestückchen, ne?
Ja, und das hat diesen Psychedelic-Ding und das macht auch auf eine Weise alles klar. Gleich klar, dass man, ab jetzt kann's bunt, wird's bunt. Also es kann in jede Richtung gehen. Ne? So, holla die Waldfee. Ne? So, das im Grunde genommen ist ja die ganze Psychedelic-Idee, einfach nur die Idee des Bunten, oder? Ab jetzt wird's bunt. Man kann eigentlich jedes Lied machen. Man darf alles machen. Hauptsache, man macht es irgendwie so, dass es im Kontext so, weißt du, eine weitere Facette von so einem bunten Mosaik ist. Ich glaube, dieses Mosaik-Ding bei der ganzen Psychedelic-Geschichte, wenn man sich diese Phase auch anhört, was da so an Musik gemacht wurde, wie die Klamotten, ja, eigentlich so. Das ist schon toll, das macht auch Spaß, ja, weil man nicht das Gefühl hat, wie gehen wir das jetzt an, damit es nach unten klingt, das ist eigentlich das Problem, stellt sich gar nicht, ne. Also es ist ein gutes Stück. Also es ist sehr relaxed auch. Also generell das Relaxte bei dieser Platte, was das Hippie-eske, wie du sagst. Das ist ja eigentlich auch so ein Hippie-Manifest. Ne? Ich bleibe heute zu Hause, brauchst gar nicht zu klingeln, ist mir egal. Ich habe mal einen besucht vor 40 Jahren oder was, im Karolinenviertel in Hamburg. Da war ich gerade in Hamburg gewohnt. Da hat ein Kumpel mit mir gesagt, komm, wir gehen noch bei dem und dem vorbei. Und wir gingen bei dem vorbei, das war so um 17 Uhr oder so, kam bei dem rein, der hatte so ein Zimmer, wo du lag im Bett. Und rauchte so ein Joint und saß einfach nur da. Und dann hing was mit ihm eine Stunde oder so, trank 1-2 Bier und ging wieder. Und dann, das ist ein interessanter Typ. Ist ja immer so, ja, das ist immer so. Und dann besuchst dich der Band und raucht einen Joint.
Ich muss sagen, 70er und teilweise die 80er auch noch. Richard, du kennst das da auch aus dem FF, oder? Also aufstehen, wenn es schon wieder dunkel wird, ne, und dann genauso den Tag so beginnen und bis du da mal aufstehst und
ich habe wieder vergessen, wie das war, ehrlich gesagt.
Sag einfach, du hättest in der Zeit ganz stark an deiner Karriere gebastelt.
Mit Nachdruck.
Genau, da hast du dich heute nicht reingehängt. Jo.
Und das ist natürlich auch ein sehr witziger Text, der muss man natürlich sagen, der diesem Genrestückchen sehr zum Vorteil gerät. Über diesen Text, da habe ich ja selbst beim Live-Spielen noch an der einen oder anderen Stelle immer lachen müssen. Und das macht natürlich auch viel von der Grundfarbe aus, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen so ein Gegengift auch zu dem, ich möchte jetzt nicht kein großes Ding darüber, aber zu der Zeit auch ist, weil natürlich ist damals die Debatte eigentlich um diese, ich glaube, wann kamen die Smartphones auf? Auch um die Zeit, ne? So, richtig so. Das richtige Smartphones war auch so um die Zeit, ne?
Naja, vor allem ging es ja darum, dass du in der Zeit warst, ja so, wer so ein Ding nicht hat, wer das nicht bedienen kann, hast du von dem Programm schon gehört, ich habe mein Bla geupdatet, also Bla, die hier und nicht, und dann kam noch irgendwas, also andauernd irgendwas. irgendwie, kann ich dich irgendwie, und dann sagst du so, sorry, ich schreibe mir das mal in mein Notizbuch, dann warst du gleich irgend so ein armer Willi, der da irgendwie, gut, klar hatten wir auch schon ein bisschen, hatten wir die Sachen und so, aber das Gewese, was drum gemacht wurde, war natürlich, war dann auch schon.
Ja, dieses Welt am Draht Gefühl, dass man immer erreichbar sein muss, immer online, immer dabei und so, und das sieht man so mal so das hat natürlich gut funktioniert, weil es für jede Bewegung immer auch eine Gegenbewegung gibt. Und dann kann man natürlich so ein Lied machen und alle freuen sich, dass man das mal so formuliert. Ne?
Video dazu gemacht, oder? Zu dem?
Ja, wo wir mit diesen Booten gefahren sind.
Ne? Genau.
Tretbooten.
Ja. Genau.
Was haben wir noch gemacht? Es war nicht nur die Tretboote, war noch irgendwas anderes in dem Video.
War das mit Minigolf, das Ding? Haben wir da noch Minigolf gemacht? Haben wir auch noch
für ich darf sowas ja irgendwie.
Ja, Hermannplatz, Hasenheide, Minigolf.
Ja, ja, nee, das war in Hasenheide wollten wir erst, und da sind wir aber dann doch zu am Kanal da, am Landwehrkanal, bei der Prinzenstraße um die Ecke, beim Prinzenbad genau. Um die Ecke. Da ist auch noch so ein Biergarten mit Minigolf. Da haben wir Minigolf gespielt. Ich glaube, das war das, ne? Ja. Ja, das ist ja Sport, das können die Elements gut. Aber Minigolf passt auch ganz gut zu den Lieden. Also, weil es so eine völlig aus der Zeit gefallene Sportart ist, die es trotzdem noch gibt. Das finde ich irgendwie gut. Schade, dass ich das nicht war. Das schnellste Stück auf der Platte und ja. Das kürzeste. Ja.
Offenes Visier, Folkmusik.
Ja, schon gut.
Das Tempo, Bläser. Schön punkig.
Ja. Das ist, ja, das hat dieses, manchmal haben wir so, auch zum Beispiel, As Long As I Love You war ein bisschen so ein Lied und so, wir hatten solche Lieder öfter mal, die so ganz schnell sind, As Long As I Love You, As Long As I, oder Love and Happiness, ne, solche Geschichten. Ich glaube, wir haben damals sogar, bei der Tournee auch, schade, dass ich das nicht war, gesungen, und aber auch Love and Happiness zum ersten Mal wieder gespielt. Und Elvis in Space haben den Chor Love and Happiness gesungen, das war geil. Ja, rette mich vor mir selber. Schönstes Video ever, muss ich sagen. Wenn es das perfekte Element of Crime Video gibt, also das, was ich ja so, das ich am meisten liebe, sagen wir so, dann ist es das Video zu Rette mich vor mir
Hamburger
selber.
Das ist im Hamburger Hafen,
ja, wo der Sturm aufkam. Wo die Sturmwarnung war und dann auch die Züge zurück. Wir sind ja hingefahren mit dem Zug, um das aufzunehmen. Ja. Und dann die Züge zurück fuhren nicht mehr. Und ich war total besoffen. Ich habe die ganze Zeit dieses Becksbier getrunken, was auf diesem Partystift da war. Das war so eine Barkasse, die man mieten konnte. Super Typen auch, die beiden, die das machten. Die waren echt klasse. Die waren echt lustig drauf. Die waren dann auch noch bei dem Gig in der Alsterdorfer Sporthalle. Sind die noch vorbeigekommen. Genau. Weiß ich, haben wir noch eingeladen gehabt. Das war stark. Und wie wir da durch den Hafen gefahren sind, so was Schönes. Und wenn ich diese Bilder sehe, ja, wie du da sitzt und diese Trommeln spielst und so, und wieder uns so festhalten und diese großen Schiffe angucken und so.
Es regnet.
Das ist fantastisch. Das erinnert mich auch ein bisschen an das Cover von Morbus Fontecoli, von Frank Schulz. Also diese Hafengeschichte, so, was immer das so, diese großen Schiffe da, mit denen so vorbeifährt und so, das kabbelige Wasser und dann wie immer mehr Regen kommt. Das ist schon geil. Das ist schon echt. War ein Glücksfall. Wenn das nicht jetzt dieser Sturm gekommen wäre, mit der Sturmwarnung, dann wäre das sicher auch ein okayes Video geworden, aber lange nicht so gut, dramatisch. Aber
also Hamburger Hafen ist natürlich immer beeindruckend. Ne?
Das Kulisse
da. Ja, Hammer. Ist schon groß. Schon, ne?
Der Hammer. Ja, Liebe ist kälter als der Tod.
Schönes Saxophon von Theo. Ich habe mal geguckt bei Spotify, das ist das meistgespielteste Stück von dieser Platte. Es hat über 1 Million Streams.
Kann sein, dass das auf irgendeiner Playlist ist.
Ah ja, das war, glaube ich, in irgendeinem Studentenradio damals, war das sehr beliebt. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich glaube, das war das erste Stück, was viel gehört wurde auf irgendwelchen.
Ist jedenfalls ein Stück, was mit einer der lustigsten Ansagen bei Live-Konzerten bekommen hat.
Ja, wegen des Fassbinder Filmtitel ist.
Genau,
und dann ist er nicht Fitz Capaldo. Ja, das ist gut, das sind die ersten Ansage, das kommt immer gut an. Das Video ist auch sehr schön.
Auch ein Video, genau. Ja,
und zwar das, wo wir mit Schwertkampf machen, auf der Probebühne des Berliner Ensembles, ne?
Ja, ja.
Mit Windmaschine und Nebelmaschine und allem drum und dran.
Wunderbar,
aber absurd. Auch Tennis spielen.
Ja.
Tennis spielen hier am Prenzlauer Berg, im Jahn-Sportpark. Ja. Ausgezeichnet.
Genau, und ich weiß noch, dass bei der Aufnahme hatten wir noch eine Auseinandersetzung, weil du gesagt hast, dir gefällt der Sound von dieser Melodiegitarre am Anfang und am Ende nicht. Und da habe ich natürlich sofort dran gedacht, als ich mir das Stück angehört habe. Und ich muss sagen, da ist natürlich, also nicht Geschmack ist Geschmack, aber der Einwand, dass das vielleicht nicht ganz passt oder irgendwie wie ein bisschen fremd ist, das hatte ich tatsächlich auch, weil ich hatte das Gefühl, ist das so irgendeine Art Rückwärtseffekt drauf, sodass das Ding ein bisschen wie Verhalten aus so einem anderen Raum kommt. Genau. Eigentlich eine schöne Melodie, die so, also wo die Tonleitern auch wechseln über zwei Akkorde und so. Aber beim Hören dann habe ich auch nochmal gemerkt, ja, da war, also an deinem Einwand war tatsächlich was dran, weil es so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen wie aus dem nächsten Raum gespielt.
Ja, aber das
und dann beginnt das Stück erst irgendwie. Und am Schluss ist es dann nochmal da. Also man hätte es auch tatsächlich anders machen können, ohne dass das... aber da dachte ich, nee, das ist doch toll. Ich habe hier so einen super Effekt, diesen komischen Raum mit rückwärts irgendwas. Und den nehmen wir jetzt mal. Muss ich nochmal dran denken, fand ich, ist auch irgendwie geblieben als so eine Diskussion über dieses Stück. Weil das war ein Stück, wo es eine Diskussion gab. Ja? Ja. Weil sonst gab es eigentlich nicht viele Stücke, wo...
Also heute würde ich diesen Einwand glatt zurücknehmen, weil ich finde es gut, so wie es ist. Also vielleicht ist es die normative Kraft des Faktischen oder die Gewinn, aber ich finde eigentlich den Song gut, vielleicht auch, weil es ein bisschen seltsam ist. Weil es eigentlich auf diese Weise aber dieses psychedelische Gesamtding der Platte...
Ne, so als, das ist natürlich als, auch die Idee als, gewesen.
Als, ne, als davon, so aus dem Left-Field kommender Effekt. Ansonsten gilt natürlich auch die alte Regel, die sich auch... Es gibt diese Band in den 80ern, diese Frauenband, die hieß We've Got a Fast Box and We're Gonna Use It. Ja, so ist es. Also wenn du diese... Effekt hast, warum sollst du dich nicht einsetzen? Ne? Also ich finde das heute, ich habe es ganz vergessen, ich finde das heute ganz normal und richtig so. Aber da sieht man auch mal, wie das ist. Ne? Also man riecht sich beim Aufnehmen, ist man so ins Detail und denkt so, ah, das ist ein Riesenproblem und so. Und ein paar Jahre später hörst du das an und denkst, wo ist, was ist denn jetzt? Also, what? War da was?
Dann, doch auch ein kryptischer Text, kann man das sagen? Auf eine Art...
Also, ja, oder sehr romantisch, so Dark Romantik so ein bisschen.
Ja, genau, sowas, so eine dunkle Romantik, ne, so sind auch verschiedenste Bezüge, die da zusammenkommen, also eine Bildabfolge auch so sprunghafte Wechsel in den Bildern selber, ja, also von, also ich weiß noch, der weiß ich gar nicht, was die Texte hat, aber der mit dem Kauen und das Brot, ne?
Ja,
also
wird plötzlich je länger du kaust, desto süßer das Brot.
Genau, und was ist die Textseite davor?
Wenn du sie siehst, tue ich sie bei mir.
Ja, genau. Und diese Sprünge...
Sag hier... grüß sie bei mir.
Sehr gut, wir haben das Textbuch.
Ja, mal reingucken hier. Natürlich kann ich jetzt auch nicht aus... Er sagt, hier sei alles im Lot und je länger man kaut, desto süßer das Brot. Irgendwas ist immer ein Liebeskärcher als der Tod. Ja, so natürlich ein trauriges Liebeslied, aber so also dark, fast dark-romantik-mäßig. So,
ja, ne? Genau.
Mit schwarzen Raben und so... Schierschandudel habe ich untergebracht in dem Text.
Was ja schon was Mittelalterromantik ist.
Schierschandudel, nein. Schierschandudel ist,
was ist
bremisch. Das ist sowas
ist das
von bremisch.
Das ist, was, oder ist das Ringelnatz?
Nee, was Tante Marga sagt.
Weil das kennen wir, also das kenne ich als Berliner auch,
Schierschandudel. Es gibt Daddeldus, ja, das ist ja, Tante Marga hat gesagt, das kommt aus irgendwas Französischem, ist das zusammengesetzt. Da, wenn man etwas aus Schierschandudel macht, dann macht man es aus Jux und Dollerei. Ja. Also so, ne, Schierschandudel. Das ist sehr, 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 für mich ist das sehr bremischer, vielleicht ist es insgesamt einfach Norddeutsch, wahrscheinlich aus Niederdeutschen und Französischen zusammengesetzt. Aber, was wollte ich sagen, dir, wenn du sie siehst, grüß sie von mir, hatte ich nicht im Kopf, habe ich vielleicht auch gar nicht dran gedacht, ist aber fast deckungsgleich mit When you see her, say hello, tell her I'm Dingster oder so, von Bob Dylan. Auf der Blood on the Tracks ist das Lied, glaube ich, drauf.
Nicht das Schlechteste von Bob zu lernen.
Nein, aber das Komische ist, ich habe da nicht nur nicht dran gedacht, ich kannte das Lied eigentlich auch kaum. Die Blood on the Tracks war mir vertraut, aber jetzt nicht, also habe ich es schon mal gehört, aber jetzt nicht so, dass eine von den Platten, die ich viel gehört habe, ich habe immer von Bob Dylan viel die Highway 61 Revisited gehört und die Bring It All Back Home und diese Sachen. Aber die eigentlich nicht so. Aber wenn du sie, gut, es ist vielleicht auch einfach Koinzidenz, dass man dieselbe Idee hat. Aber das haben damals viele Journalisten gesagt. Ich bin ein bisschen aus allen Wolken gefahren, musste erstmal schnell aufs Klo gehen, nachschlagen. Ich muss mal eben aufs Klo, so im Interview, dann schnell aufs Klo, so mit dem Handy so nachschlagen.
Ja, an einem Sonntag im April, ne?
Ja, ganz genau. Ja, das kann passieren. Ja. Schwertschild und Fahrrad, sehr starkes Lied. Das ist sehr stark auch.
Ja, es hat diese Ruhe, ne, so eine Gravität, ne, das ruht so in sich, das pendelt so und läuft und läuft und läuft und der Aufbau ist ja auch sehr schön, dass es immer eine Strophe gibt und dann so einen instrumentalen Teil, am Schluss kommen die alle zusammen. eine super Idee gewesen von dir, das so aufzuteilen. Vor allen Dingen am Schluss dieser Knalleffekt, dass die Sachen alle zusammenkommen. Ne?
Ja, das ist sehr schönes Zusammenspiel, diese Bläser, die beiden Trompeter und die Klarinette von Theo. Theo spielt ja Klarinette bei dem Ding. Ja.
Super Solo.
Und er spielt spielt dann hinten dieses Solo da drauf, aber sozusagen umspielt die Trompeten. Das klingt sehr Südsternmäßig so. Das klingt so sehr so, das ist ganz toll, finde ich. Also einfach vom Klangbild her. Eine Klarinette und zwei Trompeten und dann so, und diese Melodieführung, das ist halt so was, sehr romantisches. Das ist ein sehr, sehr romantisches.
Es steigert sich so, ne? Zuerst kommt diese tiefe Harp, dann kommen diese Trompeten. Und dann kommt alles, dann kommt sein Solo und zum Schluss ist alles zusammen.
Ist, ich glaube, erst kommen die Trompeten, dann kommt die Harp, oder?
Ja, irgendwie
bin
so.
Ich ganz sicher,
aber
du hast eine ganz tiefe Harp gespielt. Hast du genau. Das diese Riesenharp, die
Dave? Das ist dieses Geschenk von Dave gewesen, genau, ja. Diese tiefe, ganz dunkle.
Ich habe erst gedacht, was eine Melodika war, so eine Riesenmelodika oder sowas, aber nee. Ja, das ist geil, das ist ein tolles Stück.
Ja.
Immer so weiter.
Auch so ein. Eigentlich so ein Brecher hat. Das ist ja so ein ganz toller Kontrast von so einem, also auch todtrauriges Lied, mein Gott. Der Arme, der wird ja, die Figur, die wird ja da, also ist so durch die Mangel gedreht, hat ja nicht alles aufgegeben. Ne? Und dieser Kontrast zwischen dieser, ja, auch so einer entschlossenen Darstellung, ne, dieses Elends in der Strophe, und dann geht das so auf, ganz, ist ja ganz toll, die Streicher, die dann kommen auch und so, und dann zerfließt es im Grunde genommen zwar auch nicht, man kann auch nicht sagen, dass es deshalb in Selbstmitleid verliest, im Gegenteil, es wird ja noch schlimmer, weil plötzlich die Musik auch 1:1 mit diesem Elend geht im Grunde genommen, und man als Zuhörer so denkt, ja, oh Mann, hier ist Hopfen und Malz verloren, das wird nichts mehr, ne, und es wird ja auch nichts mehr, also.
Ja, aber das ist aber auch der Gesang hat was sehr Liedermachermäßiges, zunächst mal. Also so auch früher Bob Dylan, aber auch so einfach so deutsche Liedermacher. Draußen die Sonne, drin,
da ist auch diese Picking-Gitarre, ne, die du spielst. Darauf basiert das ja auch, ne?
Also ganz viele Worte, die man da so, mit denen man sich da total, ne, wo ist denn der überhaupt hier? Ist der überhaupt hier drin? Ist
vorne,
der,
zweite Seite.
Ah. Draußen die Sonne, drin in der Staub, und keiner, der sagt, wieso ihr an diesem Tag überhaupt aufsteht. Also, es musst du wirklich viel lernen.
Ist fast gerappt.
Ja, es ist fast. Also, aber es hat eben auch immer so weiter geht. Also, es ist sehr, sehr, sehr Liedermacher- oder Songwriter-mäßig so. Aber dahinter dieses doch sehr dichte und wie ich auch finde, beeindruckende Geballer der Band, so, ne? Die so richtig so ein
trockener Beat, trockener Text.
Ja, die da so voll an so einer gegensetzt. Das ist schon ein guter Kontrast. Gut, dann haben wir noch Dunkle Wolke, dieselben Sterne und Wenn der Wolf schläft. Dunkle Wolke.
Dobro-Gitarre.
Echt? Ist da eine Dobro-Gitarre
drauf? Ja, das, also ich dachte, das ist ein Banjo, aber dann ist ja klar, das ist die Dobro gewesen, die du da gespielt hast.
Spiele ich da die Rhythmusgitarre auf der Dobro?
Ja, aber du spielst Picking.
Echt?
Ja. Und ich dachte erst, wo kommt das Banjo her? Und dann war aber doch klar, das ist eine Dobro. Also ich denke, dass es eine Dobro ist, auch wenn die nicht erwähnt ist in den Liner Notes. Aber die Art, wie es durchdringt, du hörst so einen Snare-Teppich in diesem Picking.
Wundert mich ein bisschen, weil wenn man eine Dobro-Gitarre spielt, wenn man da, also ich habe ja eigentlich diese Rhythmusgitarre mit dem tiefer gestimmten D erst später gemacht bei Dunkle Wolke. Weil live spiele ich ja so eine Rhythmusgitarre mit einem tiefer gestimmten E-Seite. Ja.
Aber hier ist es gepicken, ne? Hier ist es Picken.
Absolut.
Ah, da kann es sein, dass die Dobro ist. Weil wenn man damit Rhythmusgitarre, also mit dem Blackbox spielen würde, würde das viel zu verstimmt klingen. Ja. Das ist dann zu viele komische Frequenzen drin. Ne?
Ja, und da ist ja auch nochmal die Streicher, sind ja so luftige, Fließ-Soundartige, so Einwürfe eigentlich nur, die so kurz das so streifen und dann geht das so auf in diesem Becken von Instrumenten, die da sind.
Der gute alte Orm, auch bei immer, das sind ja auch hier Orm nur bei den beiden Stücken, also mit und das Streichquartett bei 7 und 8, also relativ wenig auch bei den Leuten gemacht, aber das finde ich ist auch ein guter Treffer. Aber was wollte ich noch sagen? Dunkle Wolke. Dobro. Achso, ich wollte ganz kurz auch erklären für den Hörer, was die Dobro-Gitarre überhaupt ist. Die Dobro-Gitarre, auch Resonator-Gitarre genannt, ist eine Gitarre aus Blech. die in sich, in ihrem Korpus auch so eine Blechkonstruktion hat, sodass sie sehr, sehr laut klingt, fast wie, also wie ein Banjo eher auch, und vor allem auch in sich etwas verstimmt, wodurch sie noch lauter wirkt und auch in sich selber so einen Halt drin hat. Und die ist eigentlich erfunden worden vor der E-Gitarre, um als für die Bluesmusiker, damit die lauter spielen konnten, weil die anderen Gitarren so leise waren. Das ist eine Gitarre aus Blech. Ja. Und die ist da offensichtlich gespielt worden.
Hey. Ja, und dann gibt's, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ich habe da ein Instrument gehört, das ich nicht zuordnen konnte, was ab und zu eigenartig aufpoppt. Ganz komisch. Und ich, dann habe ich jetzt nochmal geguckt, der ist ja so, dass Kurt bei relativ vielen Stücken
Orgel.
Der hat ja, was der gespielt hat. Synthesizer, genau. Synthesizer hat er gespielt. Der kam zum ersten Mal mit dem Laptop und hatte dieser Grain-Effekt, wo einzelne Töne so auseinandergezogen werden, dass sie nur noch also wie Sandkörner im Grunde genommen, wie Körner so erscheinen. Und dann mit diesem Aspekt des Klanges dann gearbeitet wird irgendwie. Damit hat er relativ viel gemacht. Und wir haben eigentlich keine klassischen Kurt-Orgeln auf dieser Platte, sondern was wir haben, wenn man über Kopfhörer hört, haben wir so Texturen, die ganz leicht so drin liegen. Und das, ich nehme an, das ist eine dieser Texturen, dass da irgendwas passiert, wo man nicht genau sagen kann, was ist das eigentlich? Ja. Und es poppt so auf und dann ist es wieder weg. Ja?
Echte Pyrolator-Spezialität. Das wisst ihr, was noch bei der allerersten Platte, bei der Basically Sad, die ja von ihm gemixt wurde, da hat er ja noch mit dem Emulator auch so bei Take Me to the River so komische Sachen gehabt. So komische Sachen gemacht. Ja. Das ist, Kurt Dahlke war mal wieder da. Das war lange, lange her, dass er das davor. Wann war das letzte Mal gewesen? Ich weiß nicht, bei der 96er oder so, ne? Ja, bei der 96er, bei der Die Schönen Rosen, glaube ich. Also ist das fast 20 Jahre her, ja. Also 18 Jahre oder so. Bei der Psycho war er nicht dabei und bei der Romantik, glaube ich, auch nicht. Und bei der Mittelpunkt der Welt auch nicht.
Bist du sicher?
Ja, wir haben lange nichts mit ihm gemacht und dann war er mal wieder da.
Ah ja, okay.
Aber ihm war es gut. Das war spitze. Der hat bei vielen Stücken solche Sachen gemacht, genau. Dann dieselben Sterne, so eine Hippie-Hymne, oder, Richard?
Absolut. Die haben wir ganz toll auch damals eine tolle Version bei Ina Müller gespielt, glaube ich. Von denselben Sternen.
Stimmt, der war
bei mir. Die gefällt mir bis heute sehr gut.
Hat sie gerne, genau, hat sie sich nicht nehmen lassen, mitzusingen. Das war für die Tour war das letzte Stück immer, ne?
Ja, als der letzte Zugabe, das war geil. Ja, tolles Stück. Da geht man so beschwingt nach Hause, ne? Ja. So, schon geil. Und wenn der Wolf schläft, müssen alle Schafe ruhen. Das ist natürlich so ein, wie soll ich sagen, so ein ganz spezielles Juwel eigentlich in der Sache, ne? Das ist ja so ein herausragendes Stück auch gewesen. Wenn man die richtige Atmosphäre für braucht, dann trägt man das so vor. Das ist schon stark.
Ja, da hat die, ich finde, dass die Orgel, die Hammond-Orgel, die du da spielst, sie tut ja viel für das Gefühl von etwas Getragenem. Ja. Ne? Es beginnt so und das ist fast, also es bewegt sich, aber hat es irgendwie auch was Statisches, ohne dass es jetzt zum Erliegen kommt oder langweilig wird. Aber dieses, also da ist eine Schwere drin und das tut dem Stück aber sehr gut, ne? Also wie so ein großer Tanker, das fährt einfach so lang, ja, so früh geht da seinen Weg. Und ich finde, was wirklich bemerkenswert war, dass Richard, du spielst eine Art Keith Moon Drum Breaks. Und man muss mal kurz erklären, bei Keith Moon von der Drummer von
Besen.
Ja, genau, der Drummer von The Who, dessen Eigenart zu spielen war, dass er grundsätzlich nie einen Rhythmus durchgespielt hat. Der hat immer, es geht da, 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 und dann hat er sofort so einen Fill, also einen Einwurf über mehrere Toms gemacht, um dann wieder den Rhythmus aufzunehmen und dann wieder. Das heißt, es gibt eigentlich keine Stücke von den The Who, wo Keith Moon nicht alle 10 Sekunden so einen Drumfill spielt. Und bei dem Stück ist das auch so, dass du nach jeder Textzeile einen Drumfill machst. Das ist aber gut, weil ist das Besen-Schlagzeug, das passt sich gut rein, ist aber etwas, was fand ich bemerkenswert war.
Das ist ein lebendiges Drum. Hatten wir auch sehr viel bei der 94er Platte. An einem Sonntag im April. Da sind auch sehr viele so Breaks drin. Sehr viel. Also das ist so ein, aber ich finde generell, muss ich sagen, finde ich auch gut, bist du keiner von denen, die irgendwie ewig lange so ein quasi geloopten Drumbeat durchknüppeln, sondern letztendlich schon jemand, der so sich da auch bemerkbar macht. Das ist ja auch, das ist ja auch wichtig. Weil letztendlich ja, wie du sagst, also bei The Who spielt das natürlich eine große Rolle für die Stilistik. Und bei uns letztendlich, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ja immer auch. Dass wir immer einen Drummer hatten, der wie soll ich sagen, die Sache auflockert und irgendwie eher so auch so die sozusagen so ein bisschen den Weg raus aus dem Statischen sucht, um dann wieder reinzugehen. Und das hat uns, glaube ich, alle immer auch erleichtert.
Ja, also eins ist klar, Richard, du bist kein Four-on-the-Floor-Drama. Das kannst du auch spielen. Es gibt ganz viele Stücke, wo du das machst.
Mehr, Leute.
Letzte Folge, komm.
Ja, man muss aber
hier
so
ein Fazit. Fühl das Licht.
Wenn der Wolf schläft, müssen alle schaffen. Ich muss noch mal sagen, dazu gibt es ein Video, mit dem ich nicht ganz so glücklich bin. Dann machen wir, glaube ich, Sport oder so. Das
fand alles in Zeitlupe. Alles.
Ja, Zeitlupe. Ja, stimmt. Verwohnte Körper irgendwie zeigen, was sie können. Ja, das fand ich ein bisschen... Also, ich
glaube, das ist doch sehr lustig.
Aber es ist schon lustig. Es ist
sehr lustiges
Video. Man muss ein bisschen Humor mitbringen. Und wenn, was da aber auch ist, ist, dass wir haben dieses Stück gespielt bei einem Tatort, sind wir aufgetreten, und zwar ist der irre Ivan, das war ein Tatort mit Nora Tschirner und Christian Ulm, so ein Thüringer Tatort, da mussten wir nach Rudolstadt und haben da abends in so einem Festzelt von so einer Kirmes dann gespielt. Und
genau, das war die haben dazu getanzt.
Am Ende dann genau so in diesen Film eingearbeitet, das war, wenn der Wolf schläft, müssen alle stark verruhen. Das war eine sehr schöne Arbeit, das waren noch nette Leute, das hat Spaß gemacht. Und das ist auch ein guter Film. Und
wir können noch erzählen, dass wir, also klar, wir haben es im Tritonus aufgenommen, aber wir sind alle rübergeflogen. Wir waren bei Roger.
Du und ich.
Richard ist wegen der Flugangst.
Er hat gesagt, ja. Ich will nicht mehr.
Fliegen, ja.
Naja, Flugangst nicht, aber der Richard hat halt gesagt, ich mach das nicht. Und wir haben in so einem komischen Wohnheim gewohnt.
Das war eine echt scheiß Wahl von mir. Ich dachte, ich will mal nicht ins Hotel, und dann war das so ein christliches
Wohnheim, wo man sich mit dem Nebenzimmer das Badezimmer teilt.
Ja,
da gab es von beiden Seiten in die Badezimmertüren. Wenn man aufs Klo ging, musste man bei dem zumachen und bei sich selbst natürlich auch. Und dann war man aufs Klo, und dann musste man aber, wenn man dann rausging, bei dem wieder aufmachen. Sonst konnte der ja nie aufs Klo.
Gewisse
gehen,
Ökonomie, also. Genau.
Das war aber ein interessantes Gebäude.
Genau. Aber ich glaube, was erwähnenswert ist, vielleicht, das sind die Stücke, die wir für die Singles noch aufgenommen haben. Da waren ja, war ja
haben
alles,
wir, ne?
Ja, das wir macht, haben alles ja. Mögliche. Wir haben also Medicine Man, John Mayall Cover. Wir haben von Pink Floyd If gecovert. We have All the Time in the World, Louis Armstrong Cover, John Barry Stück. Dann haben wir von den Ramones Gimme Shock Treatment.
Das war aber nicht für, das war
für was
Sampler
anderes.
Vom Musikexpress oder Rolling Stones. Ramones Sampler.
Das war der Record Store Day, Black Friday irgendwie.
Ja, das war Tribute to the Ramones.
Genau, aber Anlass war, glaube ich, der Record Store Day. Mhm. Was auch immer. Und habe ich noch? Genau.
Ach komisch, an die Pink Floyd und den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wie geht das nochmal?
Doch, ich hab's ausgesucht. Ich weiß
noch. Das ist auf der
Metal, wo die Kuh vorne drauf ist.
Die Kuh ist Uma Guma. Das ist die eine
Platte. Nein, Uma Guma ist, wo sie alle im Sonnenlicht draußen in der offenen Tür sitzen. Piper at
the Gates of Dawn.
Nee, das kam später. Das ist die Platte.
Die mit der Kuh ist es.
Das ist die Platte. Das ist eine Platte vor der Dark Side of the Moon. Eine davor ist es. Die mit der Kuh ist es definitiv nicht.
Doch, das ist die mit der Kuh.
Okay, der Hörer kann jetzt googeln, wir machen es nicht. Wie auch immer, das haben wir, die Coverversion, weil wir hatten diese vielen Singles und dann haben wir halt schnell Coverversionen gemacht.
Ja, weil wir die noch als 10-Inch, 33 Umdrehungen, genau. So ein ganz altes Format, was es eigentlich gar nicht mehr gibt.
Limited Edition, 10-Inch,
New Single, 33 RPM und so.
Ja.
Das war schon geil. Im Grunde genommen kann man sagen, damit sind wir eigentlich mit diesem Podcast soweit durch. Ne? Also gibt es dann ein Fazit aus, ja, das sind dann in diesem Fall dann 30 Jahre, haben wir jetzt 30 Jahre Element of Crime-Geschichte abgefrühstückt. Gibt es da irgendein Fazit draus? Ich glaube nicht. Man kann daraus eigentlich nichts lernen, habe ich das Gefühl. Also ich wusste nicht was. Also, weil es wäre auch komisch, wenn man das runterbrechen könnte auf so eine einfache Lehre. Aber ich glaube, ich möchte mal so sagen, wenn ich mir so eine Platte angucke, das hat sich durchaus gelohnt, das die ganzen Jahre zu machen. Also wenn man nach 30 Jahren noch mit so einer Platte um die Ecke kommen kann, ist das eigentlich bemerkenswert.
Ich fand zwei Sachen bemerkenswert. Das eine wusste ich aber vorher schon, dass es scheinbar immer diese Dreiergruppen gibt von Platten mit so einer Übergangsplatte oder irgendwie so, dass das von Anfang an eine Form war, wie wir Platten gemacht haben, ohne es zu wissen. Es hat sich immer irgendwie so ergeben. Und was das andere war, dass man doch, wenn man die Platten lange nicht hört, überrascht ist, weil ich immer überrascht bin, weil oft nicht deckungsgleich, was ich dann höre, mit dem, was ich mich erinnere. Und das ist, finde ich, eine der schönsten Überraschungen überhaupt.
Ja,
Platte habe ich jetzt auch wirklich lange nicht mehr gehört, Lieblingsfarben und Tiere. Und war ganz erstaunt über Aspekte, hatte die ganz vergessen, wie es eigentlich klang, was sie grundsätzlich für ein Klangbild hat. Das sind so zwei Sachen,
wo die ist erst 7 Jahre her, während die anderen sind dann teilweise 34 Jahre her, wie die Bächer, die Set. Da ging es mir auch so. Und dann so, hey, warte mal. Na, also, das ist schon interessant.
Aber sonst, ich denke, du hast recht, wenn so, also lernen, ja, ich weiß auch nicht.
Kann man ja auf nichts anderes übertragen. Man kann nicht sagen, es lohnt sich lange zusammen zu bleiben mit der Band. Kann man nicht sagen. Es lohnt sich nur dann. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich als Fazit habe. Es lohnt sich dann, wenn man erstens natürlich an dem Spielen noch Spaß hat, wenn man das irgendwie da was bringt und wenn man das Gefühl hat, dass man dem noch was hinzufügen kann, was man schon gemacht hat. Ich glaube, es ist schwer für eine Band wie uns, einfach nur noch so das Erbe zu verwalten. Obwohl, vielleicht geht das auch. Ach, lassen Sie mal rausgehen, nochmal 20 Songs spielen. Das Songbook kam hier auch irgendwann raus, nach dieser Platte.
Ja.
Das Songbook kam raus, wo wir dann plötzlich zum ersten Mal sehen, ey, shit, man, das sind 140 Songs oder so, die wir alle geschrieben haben. Die da plötzlich da sind. Also was man so für so ein Oeuvre da dann doch geschaffen hat. Aber gleichzeitig würde ich zum Beispiel jetzt hoffen, dass dieser Podcast nicht in dem Sinne so zu so einer Musealisierung führt, dass man sich sozusagen selber als so ein abgeschlossenes Ding sieht. Also da bin ich auch ganz froh, dass wir über die beiden neueren Platten nicht mehr reden, weil ich, wie gesagt, da die Distanz noch gar nicht habe. Da würde ich gerne noch ein paar Jahre warten.
Ja. Ja, lass uns doch noch 3 neue Platten machen und dann können wir mal gucken, ob wir das nochmal anfangen.
Ja, alle 4 Jahre eine Platte, bin ich Mitte 70, ne? Ist doch gut. Da wir also, wie gesagt, uns jetzt nicht an den Händen fassen und zusammen Kirchentagslied singen wollen, können wir mal sagen, das waren jetzt einmal schöne 15 Episoden. Hier ist auch schon wieder fast eine Stunde rum. Ja. Dann sagen wir mal auf Wiedersehen. Das ist also Richard Pappig gewesen, der hier die ganze Zeit dabei war.
Ja.
Und Richard.
Du wolltest doch was sagen, Richard. Hast du gerade angehoben? Ja.
Ilja. Hallo. Und ich bin Sven Regner. Und jetzt möchte jeder noch ein Schlusswort sagen. Ja, Richard, sag du noch mal was. Komm.
Ja, ich glaube, wir sollten noch ein bisschen Besalgewische machen und dann geht das alles irgendwie noch weiter.
Ja, siehst du. Und Jakob, hast du noch was, ein letztes Wort dazu
sagen? Ja, also der Podcast hatte seine Höhen und Tiefen, mehr Höhen als Tiefen, würde ich sagen. Und ich fand, das war eine hochinteressante Sache. Vor allem, weil es wie ein Marathon war. Und ich glaube, sowas haben wir noch nie gemacht. Das werden wir auch in der Form nicht mehr machen können, weil nie wieder so viele Platten zusammenkommen. Außer wir machen jedes Jahr eine Platte. Aber selbst den Abstand werden wir nicht herstellen können. Ja, außer wir wären alle 90. Also, schöne Sache gewesen.
Ja, ich glaube auch, es war ganz gut, das mal gemacht zu haben. Aber es ist auch gut, dass es jetzt vorbei ist. Also, auf Wiedersehen. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ja, tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.